Ich lese aus Lukas Kapitel 12, die Verse 13 bis 21 in der Übersetzung der Guten Nachricht. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm: Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun? Überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen: Gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss: So steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich vermute, dass die meisten den Text, vor allem das Gleichnis, kennen, das ich gerade gelesen habe. Ich vermute ferner, dass die Aussage eigentlich so klar erscheint, dass sie denken, was gibt es denn da groß auszulegen? Das Gleichnis verdeutlicht doch nur einfach diese Worte Jesu, die ich jetzt in der Zürcher Übersetzung lese. Hütet euch vor jeder Art der Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Jesus erzählt das Gleichnis auf die Frage eines Mannes, der Jesus gern zum Erblasser eingesetzt hätte. Offenbar möchte sein Bruder das Erbe nicht mit ihm teilen oder nicht gerecht. Und er hofft auf die Autorität des Meisters oder des Lehrers, um ihn doch zum Teilen zu bewegen. Aber Jesus fühlt sich nicht zum Richter oder Erbteiler berufen. Er spricht stattdessen über Habgier und dass materieller Wohlstand nicht alles ist, was sein Leben zu einem erfüllten Leben macht. Spürt er Habgier bei dem, der fragt? Oder sagt er indirekt, der andere Bruder, der offensichtlich nicht teilen möchte, sei habgierig? Wie auch immer, er wechselt im Gleichnis von den Erben zu dem, der etwas zu vererben hat. Er holt den Fragenden und die Zuhörenden auf eine andere Ebene, vom Haben zur Ebene des Seins, zum Wesentlichen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das bekannte Buch aus den 70er Jahren von Erich Fromm, Haben oder Sein. Er unterscheidet da zwei Daseinsformen und mit der Form des Habens meint er nicht nur Habgier von materiellen Gütern, sondern allgemein diese Haltung von an sich raffen, besitzen wollen, auch zum Beispiel von in der Beziehung und anderen Daseinsformen des Lebens. Und davon unterscheidet er die Ebene des Seins, das Wesentliche. Im Gleichnis erzählt Jesus vom Kornbauern oder vom Gutsbesitzer, je nach Übersetzung, der mit seiner reichen Ernte durchaus vernünftig umzugehen gedenkt. Er möchte sie nicht vergammeln lassen, sondern plant, Scheunen zu bauen, um die Ernte zu lagern. Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Ich glaube, es geht nicht darum, diese Pläne als solche zu kritisieren oder auch das Gleichnis nur moralisch zu verstehen, dass er doch besser seinen Überfluss verschenken oder verkaufen soll. Immerhin steht an anderer Stelle in der Bibel auch die Erzählung von Josef, der für ganze 7 Jahre Vorräte sammelt. Es geht um das, was der Kornbauer zu tun gedenkt, wenn er seine Pläne umgesetzt haben wird. Ich habe hier bewusst die komplizierte Form des Futur 2 gewählt. Wenn er seine Pläne umgesetzt haben wird. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat daliegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink und sei fröhlich. Wir haben vorhin gesungen, ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Das möchte der Kornbauer tun, aber erst in ferner Zukunft, erst, wenn sein Besitz in Sicherheit ist. Ich möchte dazu eine Weisheitsgeschichte erzählen. Ein Millionär flog auf eine paradiesisch schöne Südseeinsel, um sich zu erholen. Dort sah er einen kräftigen, jungen Einheimischen am hellichten Tag am Strand liegen. Er sagte zu ihm, »Du bist jung und stark. Warum liegst du hier faul herum?« Der junge Mann antwortete, »Ich bin Fischer und habe für heute genug gefischt.« »Aber du kannst doch noch einmal herausfahren, um noch mehr zu fischen.« »Und dann?« »Dann könntest du den Fang verkaufen und Geld zurücklegen.« »Und dann?« »Dann könntest du irgendwann ein zweites Boot kaufen und jemanden anstellen, der mit diesem Boot fischt und noch mehr Geld verdienen.« »Und dann?« »Dann könntest du noch mehr Boote kaufen und wärst irgendwann so reich, dass du gar nicht mehr selbst fischen müsstest.« »Und dann?« »Dann könntest du dich an den Strand legen und ausruhen.« »Ja, aber das mache ich doch schon jetzt.« »Genau, das macht er schon jetzt. Er tut schon jetzt, was der Prediger Kohelet als sinnerfülltes Leben erkennt. Er schreibt, »So pries ich die Freude. Es gibt für den Menschen nichts Gutes unter der Sonne, außer zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das kann ihn begleiten bei seiner Mühe, in der Zeit seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat, unter der Sonne. Als Pfarrerin bin ich meistens im Homeoffice. Immer wieder passiert es da, dass ich die Arbeit vor mir herschiebe, erst spät anfange und dann bis spät abends am Schreibtisch sitze. Dann ist es dunkel und ein weiterer herrlicher Tag, an dem ich hätte in die Aare gehen können, ist vorbei. Wenn ich am Abend eines solchen Tages sterben würde, stünde ich, was diesen Tag angeht, mit leeren Händen vor Gott. Nicht, weil ich meine Arbeit aufgeschoben habe, sondern weil ich sie schlecht gelaunt aufgeschoben habe, sie schlecht gelaunt verrichte und den von Gott geschenkten Tag nicht wirklich wahrgenommen und gelebt habe. Manchmal gelingt es mir, fröhlich die Arbeit aufzuschieben und fröhlich bereits am Morgen in die Aare zu gehen, im Vertrauen, dass ich schon rechtzeitig beginnen und mit Freude meine Arbeit erledigen werde. Eine Aussage des Gleichnisses ist also, Mensch, lebe und genieße im Hier und Jetzt. Schiebe dein Leben nicht auf, sondern lebe hier und heute. Iss und trink nicht achtlos zwischen all deinen Sorgen und Planen, sondern sei jetzt ganz präsent und nimm wahr, was das Leben dir schon jetzt schenkt und was für deine Seele, deine Lebenskraft wirklich zählt. Denn das Leben ist endlich und im Moment des Todes nützen weder deine Pläne und Sorgen noch die vollen Scheunen etwas. Sie sind höchstens Anlass für Erbstreitigkeiten. Daher bezeichnet Gott den Mann im Gleichnis als Toren, als Dummkopf. Was im Moment des Todes zählt, ist nicht der materielle Reichtum, nicht die Dimension des Habens, sondern der Reichtum vor Gott, die Dimension des Seins. Tja, aber was ist Reichtum vor Gott? Und wer ist Gott überhaupt? Die Paartherapeutin Eva Zurhorst definiert Gott so: Für mich ist Gott eine liebevolle Intelligenz, die auf unsere gefühlte und gelebte Liebe reagiert. Also ein Du, das mit uns interagiert und eine schöpferische Kraft. Eva Zurhorst entwickelt diese Definition in ihrem Buch Liebe kann alles, unter anderem auch aus Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften, aus der Quantenphysik, der Epigenetik und den Neurowissenschaften. Diese beschreiben das Leben im Innersten als Energie, als Feld von unendlichen Möglichkeiten und als stets lebendig und formbar. Gott ist eine liebevolle Intelligenz, die auf unsere gefühlte und gelebte Liebe reagiert. Da höre ich natürlich auch die Definition aus dem ersten Brief des Johannes. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich glaube, reich vor Gott ist, wer in möglichst vielen Momenten seines Lebens liebevoll ist, wie es ja auch Jesus an anderer Stelle im dreifachen Liebesgebot sagt. Reich vor Gott ist ein Mensch in seiner Liebe zu Gott, der auf seine Liebe antwortet. Reich ist ein Mensch in seiner Liebe zum Mitmenschen und zum Lebendigen überhaupt. Reich ist ein Mensch in seiner Liebe zu sich selbst, die auch darin zum Ausdruck kommt, dass jemand hier und jetzt das Leben genießt und fröhlich ist in Gott und nicht erst nach vollbrachter Leistung oder maximaler Sicherheit. Reich vor Gott ist, wer voller Vertrauen tut, was zu tun ist, und unnötige Sorgen fallen lässt. Nicht ohne Grund folgt auf unsere Perikope der ebenfalls sehr bekannte Text von der Sorge. Sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen und trinken werdet, und um die Kleidung, was ihr anziehen werdet. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Er verweist dann auf die Raben, die Gott ernährt, und die Lilien, die Gott wunderbar kleidet. Er mahnt, sich nicht in Sorgen zu verlieren, sondern nach Gottes Reich zu trachten und schließt mit den Worten: Verkauft euren Besitz und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht verschleißen, einen unerschöpflichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb naht und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, auch hier geht es nicht um den moralischen Zeigefinger und um die Drohung, wenn ihr keine guten Werke tut, kommt ihr in Teufels Küche. Sondern es geht um Liebe und Freiheit, um Vertrauen und Gelassenheit auf das, worauf Gott als liebevolle Intelligenz antwortet. Frei werden von dem, was bindet an Ängste und Sorgen. Liebevoll handeln, im Geben von Almosen und hier und jetzt schon tun, was Raben und Lilien sowieso machen und was der reiche Kornbauer auf die Zukunft verschiebt. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Der Kornbauer schiebt sein Leben auf, schiebt das Wesentliche auf. Er verhindert dadurch, der Mensch zu sein, den Gott als schöpferische Intelligenz in ihm angelegt hat. Der Rabe ist ein Rabe und kommt nicht auf die Idee, ein Kolibri sein zu wollen und erst dann zu leben. Eine Lilie erstrahlt als Lilie und nicht als Rose. Wenn wir Gott loben, lassen wir ihn wirken und wachsen, was bereits in uns steckt. Wir realisieren den Menschen in uns, der durch seine liebevolle Präsenz am Reich Gottes mitbaut. An diesem Reich, das, wie Jesus sagt, jetzt schon im Kommen oder gar gegenwärtig ist. Wenn ein Mensch liebevoll präsent ist, antwortet Gott auf diese Liebe und er selbst und die Welt verändern sich. Gottes Reich wird spürbar. Fangen wir also heute doch schon an, dankbar zu genießen, was Gott uns schenkt und mit unseren Gaben und Grenzen liebevoll da zu sein. Für und mit und in Gott, für unsere Mitmenschen, Tiere und Pflanzen, für uns selbst. Amen.